Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Kerstin Humberg. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben ein eigenes Unternehmen gegründet. Junel nennt sich das. Und Sie behaupten von sich, ich produziere Glück. Wie definieren Sie denn Glück?
Was ist Glück für Sie? Ich glaube, jeder hat ein ganz individuelles Gefühl dafür, was Glück ist. Und wenn ich Sie jetzt frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich sind Sie heute? Bin ich sicher, dass Sie eine Antwort darauf haben.
Wir wollen es jetzt nur nicht umdrehen, sondern die Frage ist an Sie gerichtet. Wie definieren Sie für sich selbst persönlich Glück?
Genau, für mich ist Glück subjektives Wohlbefinden. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen technisch. Letztendlich geht es darum, sich emotional gut zu fühlen und gleichzeitig auch kognitiv, also geistig zu sagen, ich bin zufrieden im Leben. Das sind die beiden Faktoren, die Glück treiben.
Wie wollen Sie diese Zufriedenheit über dieses Unternehmen, was Sie gegründet haben, erreichen? Wie gehen Sie dort vor?
Meine Kunden sind in der Regel Menschen in der Lebensmitte, Menschen aus der Wirtschaft, Unternehmer, Manager, mit denen ich eine neue Form von Biografiearbeit mache. Über 3 Tage hinweg schauen wir uns an, woher kommen die Menschen, was bringen sie mit an Stärken, an Werten, an Zielen im Leben, wo stehen sie heute und wie soll der Plan für die Zukunft aussehen. Und dazu nutzen wir auf der einen Seite Techniken aus der Glücksforschung und Interviews, viel Reflexionsarbeit und erarbeiten dann gemeinsam eine Vision für die Zukunft.
Sie haben jetzt die 2. Lebenshälfte angesprochen. Steckt da auch so ein bisschen so eine Sinnkrise, vielleicht eine Midlife-Crisis drin, wo man sagt, ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie soll es denn letztendlich weitergehen?
Tatsächlich ist es so, dass das Glück in der Regel wie eine U-Kurve im Leben folgt und man in der Lebensmitte, also irgendwann zwischen 40 und 50, konfrontiert ist, stärker noch mit der Realität und sich fragt, inwieweit habe ich denn heute das schon erreicht, was ich vielleicht als junger Mensch mir erträumt habe. Insofern, Sinnfragen kommen vor. Die Leute, die zu mir kommen, sind allerdings eher Menschen, die das Gefühl haben, um die 40, 50, ich habe den Erfolg gehabt, den ich vielleicht haben wollte. Und ich frage mich jetzt eher, wie kann ich zurückgeben, einen Beitrag für die Gesellschaft leisten? Und wir schauen letztendlich, wie können die Kontakte, die finanziellen Ressourcen und die Ziele, die sie haben, so umgesetzt werden, dass vielleicht auch ein Unternehmen mit sozialem Mehrwert gegründet werden kann.
Wann waren Sie denn zuletzt wirklich glücklich? Wann gab es so einen Moment?
Gerade in diesem Moment, sehr glücklich.
Können Sie es beschreiben? Wie fühlt sich das an?
Wie fühlt sich's an? Die Mundwinkel sind oben. Ich merke, dass die Augen funkeln, das Herz schlägt und ich möchte nirgendwo anders sein als gerade hier in diesem Moment.
Was kann jeder für sein persönliches Glück tun? Ausgenommen jetzt von Ihrer Zielgruppe, den Unternehmern und Managern, sondern jeder für sich?
Also da lohnt sich mal ein Blick zu schauen, was braucht der Mensch, um glücklich zu sein. Und heute weiß man, das sind letztendlich 5 Faktoren, die unser Glück stark beeinflussen. Das ist auf der einen Seite eben das Thema positive Emotionen. Wie oft fühle ich mich geliebt und liebe ich? Wie oft bin ich inspiriert, freue mich, bin interessiert? Also das Thema Emotionen. Dann geht es darum, seine Stärken zu kennen und möglichst einzusetzen, um sowas wie ein Flow-Gefühl zu erleben, dass Raum und Zeit vergehen.
Im Augenblick sein?
Genau, im Augenblick sein. Es geht ganz stark um Beziehungen, Freundschaften zu pflegen, Wertschätzung den Menschen im eigenen Umfeld auszudrücken. Es geht aber auch um das Gefühl von Sinn. Und wie findet man Sinn? Also letztendlich geht es darum, gut zu verstehen, wer man selber ist und wie man in das System, in dem man lebt, passt. Und wenn man dann noch für sich selbst Ziele definiert, die für einen wertvoll sind, dann ergibt sich eben ein Gefühl von hohem subjektivem Wohlbefinden oder Glück. Und es gibt eben auch ganz konkrete Techniken, wie man beispielsweise positive Emotionen durch Dankbarkeit befördern kann.
Glück produzieren, das haben Sie sich eben zur Aufgabe gemacht bei Junel. Im Unternehmensnamen stecken 2 Friedensnobelpreisträger. Muhammad Yunus kennen wir von den Mikrokrediten, die er an mittellose Frauen in Bangladesch vergeben hat, und Nelson Mandela. Sie haben beide persönlich getroffen. Vielleicht erzählen Sie uns von den Begegnungen.
Ja, Nelson Mandela habe ich als junge Journalistin in Südafrika kennenlernen dürfen. Nach meiner Journalistenausbildung Ende der 90er Jahre, als es dann die ersten wirklich freien Wahlen gab, da habe ich Nelson Mandela bei einer Konferenz kennengelernt. Plötzlich stand er vor mir und wir hatten die Gelegenheit, uns kurz zu unterhalten. Und in dem Kontext habe ich mich sehr stark mit seiner Biografie auseinandergesetzt, die ich extrem faszinierend finde. Und Muhammad Yunus, den habe ich kurz nachdem er den Friedensnobelpreis 2006 gewonnen hat, bei einer Veranstaltung in Köln kennengelernt. Und auch dieser Mensch hat mich so fasziniert, dass ich mich dann entschieden habe, meine Doktorarbeit über seine sozialunternehmerischen Arbeiten in Bangladesch zu schreiben.
Und gerade dieses soziale Unternehmertum hat ja unterschiedliche Seiten. Also wir kennen das von Unternehmen. Das grüne Gewissen spielt immer eine größere Rolle, das Bewusstsein. Aber ich glaube, bei Muhammad Yunus war es dann ja auch so, dass er von der Greenman Bank ausgestoßen wurde irgendwann. Welches Fazit haben Sie in Ihrer Doktorarbeit rausbekommen? Welchen Sinn macht soziales Unternehmertum?
Sehr, sehr viel Sinn. Und das Spannende an den Unternehmen, die Muhammad Yunus, nachdem er die Grameen Bank, also die Bank der Armen gegründet hat, beispielsweise Grameen Danone, ein Unternehmen, das versucht, Mangelernährung von Kindern zu bekämpfen, auf eine Art und Weise, dass es bezahlbare Produkte für die Armen gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Einkommen geschaffen werden. Das macht an vieler Stelle meines Erachtens mehr Sinn, als einfach nur Geld zu spenden. Tatsächlich zu schauen, wie können wir Menschen in die Wertschöpfungsketten einschließen.
Haben Sie auch untersuchen können im Rahmen Ihrer Doktorarbeit, wie nachhaltig dieses soziale Unternehmertum ist?
Bei den Fällen, die ich untersucht habe, also Grameen Danone, da ging es um Mangelernährung, und Grameen Veolia, Wasserversorgung, war es so, dass in den ersten Jahren die Unternehmen tatsächlich sich sehr, sehr schwer getan haben mit der Quadratur des Kreises, ein soziales Ziel zu haben, gleichzeitig profitabel wirtschaften zu müssen. Bei Grameen Veolia weiß ich, dass es mittlerweile sehr erfolgreich ist und das Unternehmen auch expandiert ist. Bei dem anderen Beispiel, wo es um den Verkauf von Joghurt geht, war und ist es deutlich schwieriger. Ist ja klar, in einer Region, wo es keine Kühlketten gibt, da mit Joghurt versuchen, Armut zu bekämpfen, ist noch viel schwieriger. Aber das, was ich sehr faszinierend finde, ist, dass Danone, das Unternehmen, das dahinter steht, trotzdem versucht, weiterhin dieses Unternehmen zu betreiben. Vielleicht nicht ganz so erfolgreich wie erhofft, aber die bleiben am Ball und haben auf der Erfahrung in Bangladesch auch in vielen anderen Ländern angefangen, Unternehmen zu gründen mit sozialem Zweck.
Inwiefern war das für Sie eine Inspiration, ein eigenes Unternehmen zu gründen?
Die Erfahrung in Bangladesch ist natürlich nochmal eine ganz eigene, Unternehmen zu gründen, um Menschen aus Armut zu befreien. Mein Unternehmen ist ja in Deutschland angesiedelt. Ich selber empfinde es aber als sehr, sehr sinnstiftend, ein Unternehmen aufzubauen, das tatsächlich ein höheres Ziel verfolgt, nämlich Glück zu produzieren. Das ist die etwas plakative Beschreibung von menschlicher Potenzialentfaltung. Und damit erhoffe ich mir eben auch einen Beitrag zum positiven gesellschaftlichen Wandel zu leisten, weil ich überzeugt bin, dass jeder Mensch, der ein bisschen glücklicher ist und ein bisschen besser weiß, wie er einen Unterschied machen kann, macht einen großen Unterschied für seine Familie und auch für die Gesellschaft.
Kerstin Humberg, Sie wollen Menschen bei der strategischen Planung für die zweite Lebenshälfte unterstützen. Warum ist Ihnen das Anliegen und gleichermaßen Geschäftsmodell?
Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen in der Wirtschaft ein wahnsinniges Potenzial haben, die Gesellschaft besser zu machen mit ihren Kontakten, Ressourcen, Ideen, Problemlösungsfähigkeit, und diese Potenziale wach zu kitzeln und dafür zu sorgen, dass diese Potenziale jenseits der großen Konzerne unseren Gemeinden, den Kindern, dem Bildungswesen und dem Umweltschutz zugutekommen. Also da fühle ich mich fast so ein bisschen wie der moderne Robin Hood.
Aber gerade die Wirtschaft ist natürlich auch geprägt durch eine Ellenbogengesellschaft. Wollen Sie dahingehend etwas verändern?
Tatsächlich kriege ich zunehmend auch Anfragen von Unternehmen, die Erkenntnisse aus der Glücksforschung und der Hirnforschung nutzen wollen, um Führungskräfte stärker wieder darauf zurückzuführen, wer sie sind als Mensch, was sie treibt und über Selbstführung, gute Führung tatsächlich auch die Mitarbeitermotivation zu steigern, das Engagement der Mitarbeiter wach zu küssen und damit auch intern in Unternehmen einen positiven Wandel voranzutreiben.
Vielleicht können wir mal ein Beispiel nehmen, wenn Sie jetzt eine Anfrage bekommen von einem Unternehmen, jemanden zu beraten. Wie gehen Sie vor?
Also häufig, und somit habe ich angefangen, kommen die Manager-Unternehmer als Privatperson zu mir. Und wenn ich dann mit ihnen arbeite, dann treffe ich mich 5 bis 6 Mal mit diesen Menschen für jeweils 2 bis 3 Stunden. Und jede Session folgt einem bestimmten Thema. In der ersten Session geht es generell um Fragen von Glück und Lebenszufriedenheit. Und wir schauen uns an, was heißt eigentlich Glück für mich? Was heißt Erfolg? Wie sehe ich den Zusammenhang von Glück und Erfolg? Und in den nächsten Session geht es dann beispielsweise um menschliche Beziehungen. Wer hat mich geprägt? Wer sind die Menschen, die mein Leben lebenswert machen? Und wer sind vielleicht auch die Menschen, für die ich einen positiven Unterschied machen möchte? Und nach diesen 5 bis 6 Sessions analysiere ich die Ergebnisse und bereite sie dann zusammen mit einer Künstlerin so visuell auf, dass am Ende wie eine Schatzkarte des eigenen Lebens dasteht, die dann wirkt wie ein positives Portfolio des eigenen Lebens und uns immer wieder darauf zurückwirft, wer wir sind und was wir in unserem Leben machen können, um unser Potenzial optimal zu entfalten.
Klingt jetzt aber erstmal sehr abstrakt. Das heißt, ich habe hinterher ein gezeichnetes Bild und das soll mein Leben darstellen.
Auf diesem Bild, das aussieht wie eine historische Schatzkarte, symbolisieren wir die Ergebnisse der Arbeit. Also wir symbolisieren die Werte, die Stärken, die Beziehungen, die in unserem Leben wichtig sind, aber auch die Vision für die Zukunft, die wir gemeinsam erarbeiten. Und dieses Bild, was dann wirklich ein hochwertiges Kunstwerk, gezeichnet von der französischen Künstlerin Anna Marin, das hängt an der Wand. Und was dann passiert, das wissen wir aus der Gehirnforschung, ist Mustererkennung. Wenn ich wie in einem Spiegel die bestmöglichste Version meiner selbst jeden Tag in dieser Life-Map sehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Handeln entsprechend ausrichte, viel stärker im Einklang mit meinen Werten und meinen Zielen lebe, viel größer. Und damit dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende meines Lebens sagen kann, ja, ich habe genauso gelebt, wie ich leben wollte. Und da bietet die Lebensmitte, wenn die Kunden zu mir kommen, eine Chance der Kurskorrektur mitten im Leben, damit ich am Ende nicht sagen muss, Mist, ist doch alles so schnell vorbeigegangen und ich habe gar nicht so gelebt, wie ich leben wollte.
Aber gerade ab der Lebensmitte sind Veränderungen natürlich auch umso schwieriger. Die Menschen, die zu Ihnen kommen, unterstelle ich, haben eine Bereitschaft zur Veränderung. Wie setzen Sie noch mehr dann auch die Gehirnforschung ein, damit diese Veränderung auch nachhaltig ist? Nicht 5 bis 6 Mal sich mit Ihnen getroffen zu haben, die Karte aufzuhängen und zu sagen, ach ja, das war jetzt eine schöne Erfahrung.
Es beginnt natürlich immer mit kleinen Änderungen. Aber wichtig ist erstmal tatsächlich diese strukturierte Auseinandersetzung mit dem, was war, was ist und was kommen soll. Und wenn wir dann Ziele abgeleitet haben für die Zukunft, dann helfe ich den Leuten auch zu verstehen, wie sich Verhalten überhaupt ändern lässt. Und da geht es darum, am Anfang wirklich möglichst kleine Schritte zu machen, damit dann die kleine Schneekugel zur Lawine wird.
Sie haben sich Großes vorgenommen. Sie wollen die Gesellschaft positiv verändern. Veränderung beginnt bei jedem Einzelnen. Können Sie mal ein Beispiel rausnehmen, mit wem Sie gearbeitet haben und wo es eine große Veränderung gab?
Also eines der beeindruckendsten Beispiele für mich ist das Beispiel einer jungen Frau, die war damals Ende 30. Wir saßen in einem portugiesischen Kloster abends am Lagerfeuer mit einer Gruppe und ich stellte die Frage in die Runde, was würdest du tun, wenn du heute erfahren würdest, du hast nur noch 3 Monate zu leben, keinen Tag länger? Und sie blickte in die Runde und sagte, ich glaube, ich würde eine Flusskreuzfahrt mit meiner Mutter machen. Und dann würde ich vielleicht für einige Tage in einem Haus am Meer meine Zeit verbringen mit meinem Mann. Dann war Stille, alle guckten sie an und dann prusteten alle vor Lachen und sagten, warum machst du es nicht einfach? Und sie sagte, Stimmt, dafür brauche ich nicht 3 Monate und die Diagnose, dass ich bald sterbe. Warum mache ich es nicht einfach? Gesagt, getan, sie hat ihre Mutter zu der Flusskreuzfahrt eingeladen und sagte später, dass sie während dieser Flusskreuzfahrt festgestellt hat, dass diese Zeit mit ihrer Mutter, die sie mit ihrem Vater, der sehr plötzlich verstorben ist, nicht hatte, dass das für sie einen Riesenunterschied im Leben gemacht hat. Und so reifte langsam die Idee, dass sie gerne einen Beitrag zum generationsübergreifenden Dialog leisten möchte. Aber sie war noch im Job, arbeitete in einem Verlag, war gar nicht glücklich in ihrem Job und entschied dann zu fragen, ob sie nicht mal ein Sabbatical machen könnte. Das erste Mal, dass jemand in diesem Verlag ein Sabbatical gemacht hat. 3 Monate, sie ist ans Meer gegangen, in ihr Haus am Meer und hat an ihrer Idee gearbeitet. Und heute, 2 Jahre später, gleiche Frau besitzt mit ihrem Mann eine kleine Wohnung am Meer, so wie sie es immer erträumt hat. Damals war auch die große Frage, Kinder, ja, nein. Sie hat sich stärker mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Jetzt mit Anfang 40 das erste Kind, hat gekündigt, hat jetzt ihr kleines Unternehmen aufgebaut und leistet genau diesen Beitrag zum generationsübergreifenden Dialog zwischen Eltern und Kindern, weil sie sagt, ich habe selber gespürt, dass mir das gefehlt hat und diesen Unterschied möchte ich jetzt für andere machen. Und das Beispiel zeigt für mich ganz, ganz wunderbar, und das hat sie sogar selbst gesagt, wie diese kleine Stehkugel, diese kleine Flusskreuzfahrt mit der Mutter in den Schnee geschmissen zu einer Lawine geworden ist, das innerhalb von 2 Jahren ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt hat.
Das sind also die kleinen Fragen im Alltag, die sich jeder stellen kann, der im Grunde auch kein Coaching, es klingt etwas in die Richtung Coaching, was sie machen, auch an das kann man ja anregen, im Alltag auch zu tun. Welche Fragen sind da im Vordergrund? Was sollte sich jeder stellen, um vielleicht auch zu reflektieren, um seinen Alltag zu verbessern?
Tatsächlich ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensende sehr hilfreich, um ein besseres Bild davon zu bekommen, wie man leben möchte und was man hinterlassen möchte. Und diese Frage, was würde ich tun, wenn ich nur noch 3 Monate zu leben hätte, ist sicher ein guter Anfang. Man kann sich aber auch fragen, wie würde ich leben, wenn ich auf jeden Fall 100 Jahre alt werden würde? Und was sollte dann auf meinem Grabstein stehen? Was wünsche ich mir? Wie möchte ich meinen Liebsten in Erinnerung bleiben? Und das vielleicht auch mal aufschreiben. Und wer da Hemmungen hat, sich mit dem eigenen Lebensende auseinanderzusetzen, kann sich zum Beispiel auch mal fragen, wenn ich meinen nächsten runden Geburtstag feiere, den 60. oder 70., welche Menschen sollten da sein? Vielleicht auch Menschen, die schon nicht mehr leben. Aber was wären die Menschen, die ich um mich versammeln möchte? Und was wünsche ich und erhoffe ich mir, was diese Menschen dann über mich und meine Vergangenheit sagen?
Ja, man sagt ja immer, man bereut am Ende des Lebens die Dinge, die man nicht getan hat.
Genau.
Für Sie gab es ein Erlebnis im Leben, was Ihr Weltbild ins Wanken gebracht hat. Was für eine Situation war das?
Oh, das war eine Erfahrung in Südafrika. Kurz nach meiner Journalistenausbildung Ende der 90er Jahre war ich für ein halbes Jahr da, um für die Deutsche Presseagentur und das ZDF zu arbeiten. Und obwohl ich wusste, dass damals Johannesburg die kriminellste Stadt der Welt ist und obwohl ich wusste, dass ich auf gar keinen Fall den Zug nehmen sollte, war an diesem einen Sonntag ich mit meinem Schulfreund, der mich besuchte, unterwegs. Wir hatten den Bus verpasst und dachten, naja, es sieht doch eigentlich alles ganz harmlos aus. Komm, wir steigen in den Zug. Und kaum rollte der Zug los, merkte ich eine Anspannung in dem Waggon, in dem wir saßen, und plötzlich eine laute Stimme, don't scream, don't move, und waren plötzlich umringt von 5 Männern mit Waffen, und ich wusste, was passiert. Ich hatte wenige Tage zuvor selbst einen Korrespondentenbericht über Gewalt in Zügen geschrieben und wusste, dass die Leute auch gerne mal aus dem Zug geschmissen werden, damit die Gangster länger Zeit haben, die Kreditkarten zu nutzen. Und die haben uns halt alles abgenommen, was wir besaßen. Wir mussten uns ausziehen, wirklich bis auf die Unterwäsche, um zu zeigen, dass wir nichts weiteres besitzen. Aber was mich viel mehr geschockt hat als dieser Überfall, war die Tatsache, dass der Zug voll besetzt war und uns niemand geholfen hat. Und das hat mein Weltbild damals wirklich sehr erschüttert. Ich komme aus einem kleinen Dorf im Münsterland und bin sehr christlich geprägt aufgewachsen mit einem ganz, ganz großen Sicherheitsgefühl. Wir haben zu Hause nie die Türen abgeschlossen. Und plötzlich dachte ich, wie kann das sein? Ich habe doch eigentlich erfahren, dass alle Menschen einen guten Kern haben. Wie kann es sein, dass wir als Gesellschaft zulassen, dass aus Kindern Gangster und Gewalttäter werden?
Was hat dann diese Erfahrung mit Ihnen gemacht? Sie sind dann weiter in Johannesburg geblieben. Sie sind, haben nicht die Koffer gepackt und sind nach Hause gefahren.
Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich war damals wirklich, im Rückblick würde ich sagen, traumatisiert, wirklich geschockt. Aber Gott sei Dank haben meine Eltern mich nicht dazu überredet oder motiviert, nach Hause zu kommen, sondern haben das erstmal so sein lassen, nur gehört. Ich habe viel geweint, aber relativ schnell gedacht, jetzt erst recht. Und wollte dann auch noch die 2 Monate für das ZDF arbeiten und habe mich gefragt, wie kann das sein, dass Menschen, Kinder zu Gewalttätern werden. Ich möchte das verstehen. Ich möchte verstehen, warum wir so viel soziale Ungerechtigkeit in der Welt haben. Ich möchte aber auch wissen, welchen Beitrag wir Menschen zur Lösung leisten können. Und habe dann angefangen, mich journalistisch mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und verrückterweise dann damals, mein damaliger Freund John aus England arbeitete für die Organisation Ashoka, die bekannt ist für soziales Unternehmertum. Unternehmertum. Und habe dann damals die erste Geschichte über eine Frau gemacht in Südafrika, die durch Märchen und Geschichten versucht, die kulturellen Wurzeln in Afrika an Kinder weiterzugeben. Und das war dann der Anfang meiner bislang lebenslangen Suche nach Antworten und Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen.
Wir haben über Ihre traumatische Erfahrung in Johannesburg gesprochen, wo Sie einen Überfall erlebt haben. Sie beschäftigen sich intensiv auch mit der Hirnforschung. Inwiefern sind dann auch traumatische Erfahrungen wichtig, wenn man sie überwindet, dass sie einen auch weiterbringen und in der Entwicklung einen großen Beitrag leisten?
Ja, inzwischen gibt's viel Forschung zu sogenannten posttraumatischem Wachstum und tatsächlich ist es so, dass wir Menschen, wenn wir uns ganz bewusst mit diesen Erfahrungen auseinandersetzen, es schaffen können, sie zu akzeptieren, zu überwinden und vielleicht sogar einen Sinn darin finden, warum uns bestimmte Dinge passieren. Und wenn wir schaffen, das so zu übersetzen in etwas, mit dem wir einen Unterschied machen können, dann können wir gestärkt daraus vorgehen. Und das ist mir generell sehr wichtig, wenn es ums Thema Glück geht. Glück heißt nicht Abwesenheit von Unglück. Jeder Mensch hat seinen Rucksack, den er mit durchs Leben schleppt und jeder Mensch ist früher oder später mit Ärger, mit Frust, mit Tod, mit Trauer konfrontiert und auch die Auseinandersetzung mit diesen Emotionen und das Verpacken für sich selbst gehört dazu, ein glückliches Leben zu führen.
Ja, vielleicht können wir direkt mal einsteigen da in eine Hörerfrage. Ralf Schönborn aus Mössingen hat das nämlich auch erlebt. Er schreibt, 54 ist er, hat einen Schlaganfall gut überlebt und fragt sich seither, was soll sein? Ist das so diese Sinnfrage, die Ihnen eben oft gestellt wird, wenn Menschen zu Yunel kommen?
Ja, das kommt auch vor, dass Menschen aufgrund von Verlust oder aufgrund von Schicksalsschlägen sich plötzlich ganz bewusst dieser Frage stellen, was kommt jetzt, was soll kommen. Tendenziell ist es aber tatsächlich eher so, dass Menschen gar nicht mal aus einer Krise zu mir kommen, sondern die wissen, dass ich als positive Psychologin mich mit menschlichem Wachstum auseinandersetze. Und da ist eher der Wunsch, wie kann ich mit dem, was ich bin, vielleicht mit meinen 40, 50 Jahren noch mehr und in Zukunft mein Potenzial noch besser entfalten. Und so ist es häufig so, dass Frauen das beispielsweise ihrem Mann zum 50. Geburtstag schenken oder umgekehrt oder auch Väter ihren Kindern zur Hochzeit oder zum 40. Geburtstag, um quasi Zeit zu schenken für die strukturierte Auseinandersetzung mit sich selbst, die in unserem stressigen Alltag leider viel zu kurz kommt.
Das ist dann die Biografiearbeit, die Sie auch leisten. Ralf Schönborn hat da auch nämlich eine Frage. Er möchte nämlich ganz konkret wissen, wie die Biografiearbeit bei Yunel eben auch zu finanzieren ist. Das ist wahrscheinlich gar nicht so günstig. Was kostet das?
Ja, es ist tatsächlich diese Life-Maps, diese Schatzkarten des eigenen Lebens sind tatsächlich ein eher hochpreisiges Produkt. Alleine schon deshalb, weil ich alleine bestimmt 6, 7 Tage Arbeit mit einer Map verbringe und dazu auch die französische Künstlerin Anna Marin 6-7 Tage an so einer Live-Map zeichnet. Wir bieten aber je nach Bedürfnis auch ganz unterschiedliche Dinge an, von Workshops oder Trainings für einen Tag, die ich auch als Privatperson vielleicht für 180 oder 250 Euro besuchen kann, über sogenannte Visionsposter, die es vielleicht auch schon für 3.000 Euro gibt. Und je mehr Arbeit drinsteckt, desto teurer wird es natürlich.
Sie haben ja gesagt, Sie träumen 2025 davon, einen Umsatz von 1 Million zu haben. Wo liegt der Umsatz aktuell?
Der Unternehmer genießt und schweigt.
Jede Unternehmensgründung hat Hürden. Lassen Sie uns über die sprechen. Was war für Sie anfangs eine große Hürde?
Anzufangen. Das war sicher das Schwierigste. Ich war ja vorher 9 Jahre bei der Unternehmensberatung McKinsey tätig. Der Job hat mir Spaß gemacht, tolle Kollegen, guter Verdienst, ich bin viel rumgekommen. Und trotzdem war immer der Wunsch da, mich früher oder später selbstständig zu machen und noch stärker im Einklang mit dem zu leben, was mich ausmacht als Mensch. Wirklich meine alte journalistische Passion zu nutzen, wieder stärker am einzelnen Menschen zu arbeiten, mehr über Biografien zu erfahren.
Also kann ich unterstellen, wenn man auf Ihre Glücksarbeit zurückschließt, dass Sie dort nicht wirklich zufrieden und glücklich waren mit dem, was Sie gemacht haben?
Doch, ich war erstaunlich glücklich, auch bei meinem früheren Arbeitgeber. Es hat mir super viel Spaß gemacht, aber der Wunsch, mich irgendwann selbstständig zu machen, war immer schon da. Ich wollte nie Unternehmensberater werden. Ich bin eher wie die Jungfrau zum Kinde zu McKinsey gekommen und es stellte sich dann nach 9 Jahren die Frage, will ich hier dauerhaft Karriere machen oder gehe ich nochmal zurück auf diesen ursprünglichen Wunsch, mich früher oder später mit einem Unternehmen selbstständig zu machen, das auch einen gesellschaftlichen Mehrwert verfolgt.
Wie haben Sie dann angefangen? Was war die Initialzündung zu sagen, jetzt geht's aber los?
Letztendlich ein Treffen mit einem Professor aus Harvard, der zu Glück forscht und arbeitet. Der hat im Rahmen eines Trainings, das ich bei McKinsey besucht habe, 2 Stunden über Glück gesprochen. Und ich merkte in mir ein Feuer, so wie ich es zuletzt während des Studiums, als ich auch Psychologie im Nebenfach studiert habe, gespürt habe. Und der ganz große Drang, mehr darüber zu erfahren. Er hat darüber gesprochen, was Kinder brauchen, um eine positive Zukunft zu erleben. Und es war für mich ein Schlüsselelement, weil als er sagte, Kinder brauchen ein Feld, in dem sie sich sicher fühlen, sie müssen Dankbarkeit lernen, sie idealerweise engagieren sie sich ehrenamtlich mit den Eltern, machen viel Sport. Und ich dachte, oh mein Gott, meine Eltern haben alles richtig gemacht. Jetzt weiß ich, warum ich mich eigentlich immer für überdurchschnittlich glücklich gehalten habe und dachte, genau das ist dieses Ziel, nach dem ich gesucht habe, meine Erfahrungen zu nutzen, zu paaren mit der journalistischen Erfahrung und der strategischen Erfahrung von McKinsey und auch anderen Menschen und auf Dauer auch Kindern dabei zu helfen, sich auf ihre Stärken und Werte und Ziele im Leben zu besinnen, um glücklich zu werden.
Dieses Schlüsselerlebnis war also eine Initialzündung, dennoch steht dann sicherlich erstmal ganz viel Bürokratisches an. Was war der erste Schritt, um dann wirklich die Unternehmensgründung zu vollziehen?
Ja, die Kündigung, die nicht leicht fällt, einen sicheren Hafen zu verlassen, in ungewisses Gewässer rauszufahren. Ich habe es aber doch gemacht und dann war erstmal diese Leere da. Was kommt jetzt? Wenn man noch nie ein Unternehmen gegründet hat, hat man viele Fragen. Was ich gemacht habe, ich habe mich halt umgeschaut in meinem privaten, beruflichen Kontext, mit anderen Menschen gesprochen, die diesen Schritt auch schon gemacht haben. Dann angefangen mir zu überlegen, wie möchte ich denn eigentlich heißen? Und das war die größte Herausforderung am Anfang, einen Namen zu finden, der alle möglichen Kriterien erfüllt, vielleicht eine persönliche Geschichte erzählt, im Englischen funktioniert, die Website muss verfügbar sein, die Marke muss noch verfügbar sein. Also alles Fragen, mit denen ich mich vorher auch noch nie auseinandergesetzt hatte. Und dann geht es natürlich um die Frage, was biete ich überhaupt an? Ich wusste zwar, dass ich zu Biografien arbeiten möchte, aber was ich möchte, ist ja letztendlich egal. Die Frage ist ja, wofür sind Menschen bereit, auch Geld in die Hand zu nehmen. Und da war für mich die größte Lernerfahrung, einfach anfangen, weil wir haben mit Buchformen angefangen mit sogenannten Halbzeitbiografien und erst das Feedback von einer Kundin, die sagte, ich würde es gerne meinem Mann schenken, aber ganz ehrlich, ich glaube, der stellt das Buch danach in den Schrank. Können Sie nicht was Visuelles machen? Und da hatte ich die Idee, wow, können wir nicht den gleichen Prozess, die gleiche Struktur nutzen, um Visualisierungen des Lebens darzustellen? Und das war dann der große Durchbruch.
Hörerfragen erreichen uns, vielleicht können wir die gerade kurz vor Schluss auch noch mit reinnehmen, von Stefan Günther Herrmann aus Oberensingen. Er versucht seit 3 Jahren nämlich auch etwas Soziales auf die Beine zu stellen. Seine Schwierigkeit, Institutionen davon zu überzeugen, und er erlebt leider mehr Rückschläge als Positives und ist dankbar für einen Tipp in die Richtung. Was können Sie ihm raten?
Auf jeden Fall einen langen Atem zu haben. Also gar keine Frage, Rückschläge und Niederschläge gehören zu jeder Gründung dazu. Die erlebe ich auch. Was mir hilft und geholfen hat, ist, sich Gleichgesinnte zu suchen, die selber ähnliche Ideen verfolgen. Und da sind zum Beispiel super Websites, die man anschauen könnte, von Ashoka beispielsweise oder der Schwab-Stiftung. Da findet man andere Sozialunternehmer, mit denen man sich verbünden kann, die auch wieder neue Ressourcen und neue Kontakte eröffnen. Ansonsten bewusstes Kultivieren von positiven Emotionen, also Thema Dankbarkeit, ne, sich nicht von jedem Rückschlag total von den Beinen holen zu lassen, sondern auch immer wieder darauf zu gucken, welchen Weg ich schon zurückgegangen bin, und die kleinen Mini-Erfolge auch ganz bewusst zu zelebrieren.
Aber bezogen auf die Institutionen, Sie sind beispielsweise auch stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrats von der Körber-Stiftung. Inwiefern ist ein Netzwerk so wichtig?
Von der Kai-Kübel-Stiftung, richtig. Wahnsinnig wichtig, und diese Netzwerke entstehen natürlich auch nicht über Nacht. Also ich habe während des Studiums schon Kontakt zu der Kai-Kübel-Stiftung gehabt, habe meine Diplomarbeit über Projekte der Stiftung in Indien geschrieben, und über viele Jahre hat sich so der Kontakt entwickelt, und heute ist es letztendlich ein Ehrenamt, das ich mache und was mir eben zusätzlich Sinn gibt bei dem, was ich mache.
Wir wollten auch noch über das Thema Dankbarkeit sprechen, inwiefern das so wichtig ist, auch bei der Glücksforschung, da haben Sie sich auch mit beschäftigt. Inwiefern arbeiten Sie auch mit dem Thema Dankbarkeit?
Ja, Dankbarkeit ist tatsächlich die positive Emotion, das positive Gefühl, was am besten erforscht ist. Da gibt's schöne Techniken, beispielsweise die 3 guten Dinge. Wenn ich abends vor dem Schlafengehen mir 2 Minuten Zeit nehme und mich frage, was war heute eigentlich gut? Und das können ganz kleine Dinge sein. Das Lächeln des Busfahrers oder der Barista, der vielleicht ein Herz auf meinen Kaffee gemacht hat, oder vielleicht ein gutes Gespräch mit einer Kollegin oder einem Kollegen. Wenn ich mir das nochmal kurz vor Augen führe, dann kann ich zum einen besser schlafen, weil unser Gehirn positiv stimuliert ist, und gleichzeitig schärft sich mein Radar für die vielen guten Dinge, die im Alltag passieren. Das Problem unseres Gehirns ist nämlich, dass wir ein sehr katastrophisches Gehirn haben, das negative Emotionen viel, viel stärker wahrnimmt, um uns vor Risiken und Gefahren zu schützen. Und diese 3 guten Dinge helfen uns, eine positive Aufwärtsspirale zu entwickeln.
Aber gibt es nicht genauso auch aus der Glücksforschung Erkenntnisse, dass, wenn etwas wirklich negativ ist, dass man das auch als negativ anerkennen soll und sich nicht nur permanent etwas vormachen soll?
Absolut, absolut. Bei der positiven Psychologie geht es jetzt nicht darum, immer zu sagen, alles ist rosig und das Glas ist immer halb voll. Überhaupt nicht. Deshalb ist beispielsweise das Thema Achtsamkeit, Meditation, großes Thema. Was ich auch sehr empfehlen kann, sind Meditations-App wie beispielsweise Seven Mind im Deutschen oder Headspace, das Fitnessstudio fürs Gehirn, bei dem ich durch bewusstes mentales Training es schaffe, auch die negativen Emotionen und Erfahrungen anzunehmen, zu artikulieren, zu akzeptieren und damit besser umzugehen und mich nicht zu sehr damit identifizieren. Und das merke ich selber seit einigen Jahren, seitdem ich meditiere, wie stark das einen Einfluss auf die persönliche Gelassenheit mit Stress und negativen Emotionen hat.
Und das kann jeder in den Alltag integrieren, wie Zähneputzen sind dann meistens nur 2-3 Minuten, die man...
Genau, mehr braucht es gar nicht. Und selbst wenige Minuten am Tag nachweislich verändern unser Gehirn zum Positiven.
Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Kerstin Humberg, alles Gute Ihnen.
Vielen Dank.
Eins gehört. SWR1.